Man sagt ja immer, man sollte fokussieren auf ein Projekt. Das liegt mir nicht ganz so in der Natur. Ich mache gern immer relativ vieles gleichzeitig, möchte das aber nicht unbedingt als Schwäche anerkennen. Ich wäre wahrscheinlich erfolgreicher, wenn ich mich fokussieren würde.
Das sagt Janine May. Sie hat mit 23 eine Veranstaltungsagentur gegründet, mit der sie gescheitert ist. Auch, weil sie sich eben nicht nur auf die Agentur fokussiert hat. Zum Ende hin konnte sie die nur noch mit Hilfe eines Nebenjobs über Wasser halten. Über diesen Nebenjob hat sie dann aber ihren neuen Traumjob gefunden, der sie auch motiviert hat, nochmal zu gründen. Darum geht's heute. Ich bin Anja Bolle. Schön, dass ihr zuhört.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.
Janine May hat mit 18 ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau abgeschlossen und sich dann in der Hotelbranche schnell im Vertrieb und Salesbereich hochgearbeitet. Erst in Süddeutschland, dann wieder in der Nähe ihrer Heimat in Leipzig. Auf dem persönlichen Höhepunkt ihrer Karriere, kurz nach Abschluss ihres bis dahin größten Sales-Deals, wird sie plötzlich gekündigt. Nicht wegen ihrer Arbeit, sondern weil ihr Betrieb umstrukturiert. Aber sie bleibt in der Branche, findet einen neuen Job. Doch nach einem ernsten Gespräch mit ihrem neuen Chef kommt der Gedanke, was wäre eigentlich, wenn ich mich selbstständig mache? Janine entwickelt einen Businessplan und als ihr Vertrag ausläuft, sucht sie sich keine neue Stelle, sondern gründet die Hotel- und Veranstaltungsvermittlung Bluechair. Der Start läuft gut, als dann aber ein Großkunde abspringt, fängt sie an zu zweifeln. Und muss sich einen Nebenjob suchen, denn die Rücklagen bei Bluechair werden immer kleiner. Dieser Nebenjob hat dazu geführt, dass sie Bluechair aufgegeben hat, heute als Erzieherin arbeitet und MyKita-Tools gegründet hat. Hallo Janine, herzlich willkommen im Flopcast.
Hallo, schön von dir interviewt zu werden.
Du hast nach deinem Scheitern die Branche gewechselt. Ich starte mal da. Von der Hotellerie- und Veranstaltungsbranche bist du in den Bereich Erziehung gegangen. Gibt es etwas, das du aus deiner ersten Karriere vermisst?
Oh, was heißt vermissen? Also ich sag mal so, die Ausbildung im Hotel war so umfangreich, dass ich so viel mitnehmen konnte und viel gelernt habe für das spätere Leben, so dass ich viele Sachen einfach neu integrieren kann, gut auf Menschen eingehen kann, was mir natürlich dann auch für den zweiten Bildungsweg geholfen hat. Und man ist auf jeden Fall flexibel geworden und lernt schnell zu agieren auf auch unerwartete Situationen. Und ich glaube, ich konnte mehr mitnehmen, als dass ich jetzt direkt was vermissen würde. Die Kollegen vielleicht.
Wieso hast du dich denn damals für die Ausbildung zur Hotelfachfrau entschieden?
Ich hatte mit 16 tatsächlich die Entscheidung, ob ich Erzieherin Ausbildung machen möchte oder Hotelfach. Damals habe ich mich dafür entschieden, ins Hotel zu gehen, weil mit 16, ich habe immer erzählt, ich will gern weg. Ich komme gebürtig aus der Nähe von Chemnitz, aus Flöha, falls dem einen oder anderen das kleine Örtchen etwas sagt. Und wollte gern nach Dresden oder Leipzig. Und damals ist es Dresden bzw. Radebeul geworden. Dort habe ich in dem größten Hotel in Sachsen meine Ausbildung gemacht, habe viele Abteilungen durchlaufen. Das war mein großer Bonus, dass ich da auch schon in Sales-Abteilungen etc. gerutscht bin und bin aber zur Hotelfachausbildung gekommen, um auf die Frage zurückzukommen, weil man dort schon Geld verdient hat. Und Erzieherausbildung ohne Abitur und ohne FSJ wären 5 Jahre Schulbankdrücken gewesen und ich bin einfach mehr der praktische Mensch.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Du bist nach der Ausbildung dann im Vertrieb im Sales Management gelandet. Wie sah da dein Arbeitsalltag aus? Was macht man als Sales Managerin in einem Hotel beziehungsweise in einer Hotelkette?
Also das war ein sehr abwechslungsreicher Beruf in der Tat. Ich bin in der Kette geblieben, wo ich Ausbildung gemacht habe und wurde dann, wie gesagt, nach Süddeutschland in eine Junior Sales Academy gesteckt und durfte da auch nochmal so ein bisschen wie ein Trainee-Programm verschiedene Abteilungen durchlaufen. Also ein Hauptjob eines Sales Managers ist natürlich Verträge abschließen mit benachbarten Firmen für spezielle Übernachtungsraten, sage ich mal. Manchmal so ein bisschen Glaskugel schauen, auch Budgetierungen für das folgende Jahr. Welcher Kunde bringt wie viele Übernachtungen ein, mit wie viel kann man rechnen, eventuell natürlich auch neue Kunden akquirieren, Bestandskundenpflege, Kundenevents, die veranstaltet werden, Sales Trips, wo man dann Kunden, gerade Agenturen, wie ich es dann später gegründet habe, einlädt, um sich die Hotels, die Locations vor Ort anzuschauen und, sage ich mal, ein Bild zu vermitteln, was alles an Möglichkeiten ist, weil wenn man was gesehen hat und einen persönlichen Kontakt auch zu den Sales Managern, dann ist es doch häufig so, dass die Buchungen leichter fallen, beziehungsweise einfach, ja, man kennt das, wenn man jemanden persönlichen kennt, ob es der Handwerker um die Ecke ist, etc., geht man meistens als erstes zu denen. Genau, und so hat man viel Spaß mit viel Arbeit verbinden können.
War das für dich damals ein Traumjob? Hattest du das so bezeichnet?
Ja, das war so das Typische, die Karriereleiter da hoch, bis zu dem Punkt, wo man dann, ja, ich sag mal, früh um 8, um 9 bis abends in die Puppen mit Kundenevents, dann teilweise erst um 1 zu Hause oder ständig auswärts und dann zum Teil auch noch Wochenende zusätzlich. Die Arbeitsverträge waren da so, dass es gab nicht die 40-Stunden-Woche, sondern du hattest halt Inklusivverträge, wie man das so schön nannte, und die Überstunden sind im Prinzip hinten runtergefallen. Also entweder man brennt für die Tätigkeit oder man lässt es. Und dann kamen meine Großeltern immer etwas mehr in die Jahre, sage ich mal. Und man denkt dann doch irgendwann drüber nach, ist das jetzt alles oder ist die Familie, spielt die doch noch eine größere Rolle? Und dann habe ich mich wieder etwas mehr auf die Familie besonnen und nicht mehr unbedingt das höher, weiter, schneller gefördert.
Du wurdest dann auch gekündigt, nachdem du einen sehr, sehr großen Sales-Deal verhandelt hattest. Wie war das?
Also der größte war tatsächlich erst bei Blueshare dann. Das andere war im Prinzip, ich war da erst eine Elternzeitvertretung in der Firma, habe ein Jahr dort gearbeitet mit dem Plan, okay, das Jahr nimmst du mit, du bist wieder mehr. Damals bin ich dafür nach Leipzig gekommen aus Süddeutschland, weil mir das Angebot von 4 verschiedenen Stellen gemacht worden ist, bis ich dann gesagt habe, okay, das muss Schicksal sein, gehst du jetzt nach Leipzig, wolltest eh schon immer dahin. Und genau, dann hatte ich eigentlich den Plan, nach Australien zu gehen nach dem Jahr, hatte schon die Auslandskrankenversicherung gebucht. Ich hatte das nicht mal auf dem Schirm. Die haben mir einen unbefristeten Vertrag vorgelegt und ich habe überlegt, oh, Hotellerie, unbefristeter Vertrag, war zu dem Zeitpunkt noch relativ selten. Okay, nimmst du den Vertrag mit, machst da weiter. Wie gesagt, und dann 10 Tage lief das Ganze und meine Chefin kam an ihrem freien Tag rein, der Regionalmanager saß vor mir und dann wurde mir mitgeteilt, ja, wir strukturieren um, wir kündigen dich betriebsbedingt, du bist die Jüngste, du hast noch keine Kinder, geringste Betriebszugehörigkeit, du wirst freigestellt. Bis dann und dann kriegst du noch dein Gehalt und damit adieu. Oha. Du gibst dir in der nächsten Stunde deinen Laptop noch ab. Und das kam aus heiterem Himmel.
Was waren da deine Gedanken? Wie bist du damit umgegangen?
Das war erstmal fassungslos. Natürlich sind dann auch Tränen gekullert erstmal, weil man ja überhaupt nicht damit rechnet. Ich meine, die hätten ja einfach auch sagen können, okay, wir lassen deinen Vertrag auslaufen, so wie es von vornherein geplant war. Ich wäre nach Australien gegangen und Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Und das kam ja erstmal von denen, dass die den Vertrag verlängern wollten. Und das dann, ja, das ist aber die Erfahrung, die ich im Vertrieb gemacht habe. Das kann sich sehr schnell ändern, alles.
Du bist dann ja aber trotzdem nicht nach Australien gegangen, sondern bist erstmal noch in der Hotellerie geblieben, oder? Wann kamen denn dann auch die Überlegungen, dich vielleicht doch selbstständig zu machen?
Ich hatte dann, genau, habe mich auf die nächsthöhere Position dann als Regional Sales Manager beworben und habe da auch eine junge, dynamische Hotelkette gefunden, die komplett anders gearbeitet hat, als ich das in der bisherigen Standardhotellerie gelernt habe, was zum einen sehr erfrischend war, zum anderen auch manchmal schwierig natürlich, wenn man, sage ich mal, aus der 4- und 5-Sterne-Hotellerie die Strukturen kennt und dann kommt da ein junges Startup, nenne ich es mal fast, an Hotellerie und macht einen Großteil anders. Ja, das da war ich dann ein Jahr. Wie gesagt, dann gab es einmal den Disput mit dem einen Vorgesetzten und dann hat man überlegt, was wäre, wenn?
Was ist da vorgefallen? Kannst du das oder möchtest du das erzählen?
Es ging darum, dass wir, sagen wir mal, die Hotellerie in Dresden ist sehr gut ausgeschöpft. Da gibt es sehr viele Hotels und wir hatten ein Restaurant, das lief nicht so bombastisch. Und ich habe mich mit der Hotelmanagerin sehr gut verstanden. Wie gesagt, wir haben fast Tag und Nacht dort in den Hotels verbracht und haben für den F&B-Bereich, also Food and Beverage auf Deutsch gesagt, ein Konzept für das Restaurant ausgearbeitet, hatten das dann an den F&B-Manager von der Kette auch da weit übermittelt. Und dann kam aber, sage ich mal, die Klatsche von meinem Chef, dass das nicht mein Bereich ist, obwohl wir eigentlich komplett für das Laufen des Hotels verantwortlich sind, dass ich das doch lassen soll. Und er hatte aber 2-3 Tage vorher war noch eine andere Information, die ich bekommen hatte, wo es darum ging, dass es eigentlich in Ordnung war. Und dann wurde das so plötzlich widerrufen. Das ist aber, wie gesagt, meine Ansicht. Er hat vielleicht da eine andere Ansicht, wie das immer so ist. Es gibt immer 2 Seiten der Medaille, da möchte ich jetzt gar nicht schlecht reden. Hm. Aber das war in dem Moment so ein Wachrütteln. Und das Schlimme war vielleicht gar nicht, dass ich da den Anranzer bekommen habe, sondern eher der Ton. Und der Ton war so unschön, dass ich gesagt habe, okay, also so muss ich eigentlich auch nicht mit mir reden lassen. Und was mache ich denn, wenn er mir jetzt die Kündigung vor den Latz knallt? Und ich habe damals noch in Leipzig gewohnt, weil ich das sehr schön fand und immer noch finde und habe in Dresden hauptsächlich gearbeitet. Das heißt, ich hatte jeden Tag einen Arbeitsweg von 1,25 Stunden ungefähr. Und während man so über die Autobahn düst, hat man doch eine ganze Menge Zeit zu überlegen. Mhm. Und da kam dann die Idee mit der Selbstständigkeit.
Und kam dann da im Auto auf der Autobahn auch die Idee für Bluechair? So wie das ist, so manchmal hat man unter der Dusche die besten Ideen oder beim Autofahren?
Ja, es war schon der Ursprung, wie gesagt. Das was wäre, wenn, was mache ich, wenn es so wäre. Und ich kannte halt schon einige Agenturen, die relativ erfolgreich waren. Ich hatte natürlich auch schon ein paar Bestandskunden, wo der Einstieg jetzt nicht ganz so schlecht wäre, die man natürlich nicht offiziell mitnimmt, aber irgendwie hat man die Kontakte ja doch irgendwo vielleicht noch im Hinterkopf, wie das immer so schön ist, genau, und hat dann ja das auch als Sprungbrett mit nutzen können.
Und dann die Idee so ein bisschen ausgearbeitet und 2017 war es dann soweit, da warst du Anfang 20 und hast dann Bluechair gegründet. Was war die Idee von Bluechair? Was hast du da gemacht, dass du einmal das Konzept kurz erklärst?
Genau, Bluechair war eine Hotel- und Veranstaltungsvermittlung, die im Prinzip Firmen dabei unterstützt, die passenden Räumlichkeiten, Zimmer, Veranstaltungslocations zu finden für die eigenen Veranstaltungen. Und das völlig kostenfrei. Wir haben dann über eine Vermittlungsprovision gearbeitet, ohne dass die Kunden dafür mehr Geld zahlen mussten. Also das wurde nicht hinten drauf geschlagen von den Hotels, sondern das sind die Preise und das ist einfach der Spielraum, den die meisten Hotels haben. Und deswegen sind die meisten auch so scharf auf Agenturen, weil die einen Kundenstamm haben und dann den einen oder anderen Kunden mehr auch vielleicht in das Hotel bringen.
Von welchen Erfahrungen als Sales Managerin konntest du dann bei Bluechair profitieren?
Zum einen auch Angebotsvorlagen, wie das Ganze strukturiert wurde. Also die Kunden konnten dann wirklich sagen, hier, wir suchen für dort und dort so viele Personen brauchen wir. Das sind unsere Anforderungen, das ist unser Budget. Und ich habe mich dann im Prinzip auf die Suche gemacht, konnte das streuen. Ich hatte natürlich dann schon die Kontakte in der Hotellerie, einfach weil ich aus der Branche kam. Natürlich auch andere Sales Manager kannte. Man hat nach der Ausbildung haben sich gefühlt die Klassenkameraden in alle anderen Bereiche der Hotellerie beziehungsweise Hotelketten breit gemacht. Und so hatte man wirklich da ein großes Netzwerk schon, wo man dann auch mal nachfragen konnte, hier, wie ist denn das und das bei euch? Habt ihr die Gegebenheiten vor Ort? Und ja, einfach das große Netzwerk und es war relativ ähnlich von der Arbeit her, nur dass man nun der Zwischenmann im Prinzip war. Vorher war man eher so der Zwischenmann zwischen Hotel und Kunde und nun halt komplett separiert.
Wie lief es am Anfang?
Ganz gut. Also man hatte viele kleinere Aufträge, sage ich mal. Und ich habe am Anfang auch einen Gründerzuschuss von der Agentur für Arbeit bekommen. Ich habe das dann so eingefädelt, dass ich mich nach meinem Vertrag, den bei der anderen Hotelkette, das war auch erstmal ein Jahresvertrag, weil das einfach so branchenüblich erstmal ist. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Nun sind sie da, glaube ich, ein bisschen flexibler geworden, weil es nicht mehr so viele gute Leute gibt. und habe dann einen Monat Arbeitslosengeld im Prinzip empfangen, damit ich offiziell oder glaube ich sogar nur entweder einen Tag oder einen Monat, um offiziell als arbeitslos zu gelten, um den Gründerzuschuss beantragen zu können. Den bekommt man dann 9 Monate, den Gründerzuschuss 1, und dann kriegt man im Prinzip die Höhe des Arbeitslosengeldes plus nochmal 300 Euro für Sozialversicherungen, zumindest war es so damals. Und danach kriegt man nochmal für ein halbes Jahr die 300 Euro für die Sozialversicherung, genau. Den habe ich genutzt, so hatte ich erstmal, also ich hatte damals auch, glaube ich, keine großen Reserven irgendwo, mit denen ich gestartet bin. Ich war schon auf den Gründerzuschuss angewiesen und es dauert halt auch immer erstmal, das oder die Herausforderung ist bei dem Projekt, beziehungsweise bei der Agentur, du kriegst dein Geld halt immer erst, wenn die Veranstaltung gelaufen ist, und gerade größere Veranstaltungen oder selbst auch die kleineren, die werden halt Monate im Voraus geplant. Das heißt, du musst immer eine bestimmte Vorlaufzeit mit einplanen, bevor du überhaupt dein Geld siehst. Mhm. Und dann dauert es natürlich auch immer noch mal, bis die Abrechnung durch ist, bis die Hotels alles eingereicht haben und bis die Rechnungskopie bei mir ist, ich dann wiederum meine Rechnung gestellt habe. Genau.
Also selbst wenn man direkt viele Kunden hat oder gut zahlende Kunden hat, ist es einfach, dauert es einfach seine Zeit, bis dann auch der Cashflow wirklich läuft.
Genau.
Du warst dann deine eigene Chefin. Hat sich die selbstständige Arbeit bei Bluechair besser angefühlt als die Arbeit als angestellte Sales Managerin?
Jein. Also es gab natürlich viele Vorteile, und gerade beim Businessplan schreiben und der eigenen Struktur habe ich so viel gelernt, so viel hätte ich in den Jahren davor oder in der ganzen Schullaufbahn nicht gelernt, muss ich wirklich so sagen. Was ich vermisst habe, ich bin doch ein Mensch, der auch andere Menschen in der Umgebung braucht. Also gerade so die Kollegen oder zwischendurch mal austauschen, gerade wenn man auch erstmal aus der Wohnung heraus arbeitet, um halt natürlich auch kostensparend am Anfang zu arbeiten. Ja, fehlen manchmal so die sozialen Kontakte. Ich war dann natürlich auch viel auf Site Inspections, nennt man das, also einfach Hotelführungen, Besichtigungen in der Umgebung, um halt Kontakte zu machen, zu gucken, was haben die Hotels vor Ort, die haben saniert, halt da auf aktuellem Stand zu bleiben. Wie gesagt, um halt dem Kunden auch immer das Beste anbieten zu können, beziehungsweise auch da zu wissen, was einfach möglich ist, in welchem Rahmen.
Bluechair gibt's heute nicht mehr. Jetzt die Frage, was ist da passiert? Wie hat das Ende angefangen?
Das Ende hat angefangen, vielleicht ein Ticken mit Dollarzeichen in den Augen. Gier im Nachhinein. Ich kann es nicht so genau sagen. Ich hatte auf jeden Fall einen sehr großen Kunden aus der Immobilienbranche mir angelacht. Und das lief auch an sich sehr gut. Und die haben immer eine Jahresauftaktveranstaltung gehabt. Und die ist so groß, dass sie, glaube ich, 1,5 Jahre im Voraus geplant haben oder mindestens ein Jahr. Und die hatten immer ihr Standardhotel und haben sich aber so vergrößert, dass das nicht mehr gepasst hätte und die natürlich nun auf der Suche nach der passenden Location war für die Anforderungen, die dann gegeben waren. Es hat erstmal lange gedauert, bis ich den Auftrag gekriegt hatte. Hat viel Akquise dazugehört und viel Nachhaken und sich immer wieder ins Gedächtnis bringen bei dem Kunden. Und dann habe ich den Auftrag gehabt und habe ungefähr 3 Monate Arbeit, relativ viel Zeit tagsüber da rein investiert. Und 3 Monate, wenn man noch nicht so viel Rücklagen hat, ist schon eine ganze Menge. Klar hatte ich nebenbei auch noch andere kleinere Sachen, aber man will natürlich ja nun das Passende bringen. Und das war halt auch ein umfangreiches Angebot mit Incentives, also das heißt mit ja, irgendwelchen Freizeitgestaltungen, die ganzen Zimmer, erstmal die Locations oder die Recherche auch, welche Hotels es denn da so gibt, die überhaupt so eine Menge abfassen können, dann auch noch in einem sehr hohen Segment. Also das war eine Veranstaltung, die hat die ungefähr 250.000 Euro gekostet. Also eine ganz große Sache, gerade so für einen kleinen Fisch. Ja, und dann habe ich das alles abgeliefert, habe das bessere Angebot gehabt von dem, was ich zumindest im Nachhinein erfahren habe, habe die Kriterien eigentlich komplett erfüllt, und am Ende funkte der Vorstand dazwischen und sagt, nee, wir gehen doch dorthin, wo wir immer schon hingegangen sind. Ja, und dann habe ich mir gedacht, aber das sind überhaupt, passt überhaupt nicht mit den Parametern zusammen, die ihr mir genannt habt, und das ist dann halt so ein Ding auch vielleicht mit der Ehrlichkeit des Ganzen, was dann nicht funktioniert hat. Und naja, dann ist halt, ja, wurde es hinten raus etwas knapper mit den Rücklagen.
Das
es waren
kann
noch
ich
ein
verstehen.
Paar Veranstaltungen, aber ja, dann hat man so ein Stück angefangen umzudenken.
Wie sah das Umdenken dann bei dir aus, nachdem dir dieser Riesenkunde abgesprungen ist?
Ja, das war halt so, wie viel brauche ich, um mein Dach über den Kopf weiter finanzieren zu können? Und was macht mir Spaß? Und habe dann natürlich auch erstmal vor Ort geguckt, auch in Sales-Sachen. Und irgendwie kam dann im Hinterkopf immer mal wieder so, eigentlich wolltest du ja immer noch mal ins Ausland gehen. Was wäre, wenn mal wieder? Und dann, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Seite gekommen bin. Auf einmal war ich auf der Seite von TUI. Und ich hatte schon Erfahrung von meiner Cousine, die als Kinderanimateurin auch gearbeitet hat. Und es hat nicht lange gedauert. Mit wenigen Klicks war eine Bewerbung abgesendet. Ich glaube, Sonntagabend oder Montag. Und ja, Dienstag gab es eine Rückmeldung, ob ich denn zum Vorstellungsgespräch am Donnerstag nach Düsseldorf kommen könnte. Und am Donnerstagnachmittag wusste ich, du gehst in ein paar Wochen für ein halbes Jahr nach Rhodos.
Als Kinderanimateurin.
Als Kinderanimateurin, genau.
Das ist ja dann was komplett anderes. Hast du dann Blue Chair einfach gesagt, okay, das ist jetzt vorbei, klappt nicht, ich werde jetzt Kinderanimateurin, oder wie ist das eine zum anderen gekommen?
Ich hatte ja immer noch Veranstaltungen, die auch geplant waren, die auch laufen mussten, beziehungsweise durchgelaufen sind. Ich habe meine Selbstständigkeit umgemeldet auf unseren Familienbetrieb, wo zumindest die Post dann auch hingehen konnte, wenn irgendwas angekommen ist. Und habe das dann in meiner Pause, was als Animateurin nicht viel ist, in der Mittagszeit in Rhodos da gesessen mit meinem Laptop. Die anderen haben Netflix geschaut und ich habe Rechnungen geschrieben und Sachen von da aus noch abgewickelt. Ich habe dann keine aktive Kundenakquise mehr gemacht, das muss ich auch ganz klar sagen. Aber war immer noch mit Buchhaltung etc. da beschäftigt und habe das dann nebenbei, und wir hatten ja immer nur einen freien Tag, Samstag war immer frei, genau, da unter anderem mit abgewickelt.
Okay, also dann zwei Sachen gleichzeitig. Das klingt dann auch schon wieder nach sehr, sehr langen und anstrengenden Tagen, die du ja aus dem Sales auch schon kanntest.
Genau, also ich war schon immer ein hohes Arbeitspensum gewohnt. Deswegen war das für mich jetzt nicht ganz so tragisch, wenn man gern arbeitet. Es war auch nicht so, dass ich mich jeden Tag dahingesetzt habe, um Gottes Willen, weil irgendwo ist man doch nur ein Mensch und braucht immer eine Verschnaufpause. Aber ja, man hat es so nebenbei noch mitgemacht und das war auch völlig in Ordnung, wie gesagt. Aber das Feuer in mir hat dann auch nicht mehr so für Blue Chair gebrannt. Das Arbeiten in der Sonne hat mir doch sehr viel Spaß gemacht und gut getan, da einfach wieder auch unter Menschen zu sein. Und auch mit den Kindern und wie dankbar Kinder einfach sind, wenn man mit denen zusammenarbeitet. Ja, und dann gab es da einen Moment wieder, der zum Umdenken bewegt hat. Und so wurde dann die Erzieherausbildung dann eingeleitet.
Und jetzt arbeitest du in einer integrativen Kita als Erzieherin. Bevor wir darauf eingehen, würde ich aber nochmal die Frage stellen, was hast du aus dem Scheitern von Blue Chair gelernt und mitgenommen?
Ja, auf jeden Fall gut diversifizieren, also wirklich auf viele kleinere Standbeine das Ganze erstmal aufbauen, als da den großen Fisch an der Angel nur zu sehen, beziehungsweise wenn der kommt, zu gucken, dass halt noch genug andere Sachen im Hintergrund laufen, die sicher genug sind, falls der große, dicke Fisch abgesprungen wäre. Das wäre natürlich super gewesen, wenn der gekommen wäre, klar. Ja, dann auch immer die Leidenschaft für das Ganze beizubehalten, also wenn man nicht mehr für die Sache brennt, lass es. Ja, das sind, glaube ich, so mit die größten Learnings des Ganzen.
Dass deine Leidenschaft jetzt für deinen neuen Job brennt, das hat man, finde ich, gerade auch schon gehört, eben jetzt für den Job als Erzieherin. Sales Managerin und Erzieherin, zwei komplett andere Bereiche, ähnlich wie auch schon das mit der Kinderanimation. Du hast auf Instagram mal geschrieben, dass du trotzdem auch was von deiner vorherigen Ausbildung mitnehmen konntest und davon profitieren kannst in deinem jetzigen Job. Wie das?
Na, zum Beispiel Arbeitsorganisation. Ein Hotel läuft super gut strukturiert. Du bekommst immer ein Function Sheet, nennt sich das, also ein Veranstaltungsablaufplan von der Veranstaltungsabteilung, was der Kunde gebucht hat, zu welchen Zeiten das Ganze passieren muss. Und du optimierst vor allem auch deine Arbeitsprozesse. Und gerade die Arbeitsprozessoptimierung, finde ich, kommt in Kitas manchmal viel zu kurz. Und das ist das, was ich dann zumindest für mein Arbeiten immer mit geschaut habe, wo kann ich Prozesse optimieren, die wiederkehrend sind, um Sachen zu vereinfachen, um wirklich hinten raus mehr Zeit für die Kinder zu haben, die halt im aktuellen Bildungssystem leider wirklich viel zu kurz kommt.
Wie meinst du, also wie sieht das aus mit der Zeitaufteilung? Gibt es da irgendwie bestimmte, Schemata oder so? So viel Zeit ist für die Kinder, so viel Zeit ist für die Arbeit, die noch obendrauf kommt?
Also hier in Sachsen ist es so, dass man pro Woche 2 Stunden mittelbare Arbeitszeit hat. Das ist einfach eine Zeit, die für Vorbereitungen, Entwicklungsgespräch, Führung beziehungsweise Dokumentation etc. gilt. Wenn man allerdings eine volle Gruppe hat, das Ganze allein bearbeitet, dann sind 2 Stunden eigentlich nichts. Und in der Zeit soll man auch noch beziehungsweise Angebote vorbereiten. Also was man so mit den Kindern machen kann. Manche basteln ja auch gern für irgendwelche Special Dates, was Muttertag, Vatertag, Weihnachten etc. angeht. Das schaffen einige, das schaffen nicht alle. Manche machen sich dadurch super viel Stress. Und gerade so was Entwicklungsdokumentation angeht, Portfoliobearbeitung, um die Fortschritte der Kinder so ein bisschen festzuhalten, das kann man relativ gut sich auch vorbereiten und trotzdem kreativ das Ganze aussehen lassen. Also man investiert trotzdem noch viel Zeit dabei, aber man hat vielleicht nicht mehr ganz so den Zeitdruck dann.
Ich habe mir natürlich auch angeguckt, was du jetzt machst mit My Kita Tools. Das sind Geschenkboxen für ErzieherInnen mit vielen nützlichen Dingen. Und nach dem, was du jetzt gerade so erzählt hast, würde ich mal vermuten, das, was du selber für dich in der Prozessoptimierung dann festgestellt hast, hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass du nochmal gegründet hast und von diesem Gründen nicht ganz weggekommen bist und jetzt auch noch My Kita Tools machst. Richtig?
Genau. Also ich mag einfach, also was ich für mich festgestellt habe, ich mag einfach unheimlich Gründungsprozesse, beziehungsweise mich in Sachen reindenken, Sachen zu entwickeln, ob es Website ist, ob es Marketing ist, beziehungsweise die Produkte an sich selbst, obwohl ich da, muss ich auch ehrlich gestehen, gerade schon wieder in der Umstrukturierung etwas bin, weil ich jetzt auch, wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt, in Elternzeit bin, da darf man erstens ja nicht so viel dazu verdienen, außer man hat im Vorjahr, habe ich halt viel investiert, das darf ich natürlich erstmal wieder herausarbeiten, aber wie gesagt, ich darf nicht das Gros dazu verdienen und der Fokus meiner Zeit liegt natürlich nun auch auf meinem kleinen Wurm und nun möchte ich das Ganze auch einfach mehr Richtung Online aufbauen und ich merke das selbst in der Elternzeit, also wenn ich Zeit für etwas habe, dann stecke ich das schon in Projektentwicklung rein, in verschiedene Sachen. Ich arbeite meistens auch nie immer gleich an einem. Das ist so ein Ding, naja, ich sag mal, das vielleicht auch was bei Bluechair so ein Ticken zum Scheitern mitgeführt hat. Man sagt ja immer, man soll sich fokussieren auf ein Projekt. Das liegt mir nicht ganz so in der Natur. Ich mache gern immer relativ vieles gleichzeitig, möchte das aber nicht unbedingt als Schwäche anerkennen. Ich wäre wahrscheinlich erfolgreicher, wenn ich mich fokussieren würde auf genau immer nur eine Sache und da all meine Zeit rein investieren, die dann so nebenbei bleibt. Aber auch die Gastgeberleidenschaft hat mich doch noch etwas gepackt im Hintenrum, sodass auch da gerade wieder Projekte laufen.
Also da geht viel vor in deinem Kopf. Magst du noch einmal vielleicht 1-2 Beispiele nennen, was es bei MyKita-Tools sind? Was sind die Tools, die da angeboten werden? Ich habe es ja gerade gesagt, es gibt Geschenkboxen für ErzieherInnen, aber was sind Dinge, die da zum Beispiel drin sind?
Genau, an sich die Geschenkboxen, die werden jetzt etwas reduziert und es geht wirklich mehr auf die Arbeitsprozessoptimierung. Und das, was, glaube ich, gerade am besten geht, also nicht glaube, das, was am besten ankommt, sind meine Easy-Peasy-Entwicklungsgespräche. Wir hatten bei uns in der Einrichtung so ein Tool, da wurde im Prinzip ein Heft genommen, was so abgestempelt wurde, was das Kind schon kann. Und das ist aus ganzheitlicher Sicht nicht mehr ganz so pralle, sage ich mal. Einfach weil dadurch halt auch mal aufgezeigt wird, was das Kind gerade noch nicht kann. Und wir sollen, die Pädagogik geht eigentlich dahin, dass man sich auf das fokussiert, was das Kind alles schon kann, wo die Stärken liegen und nicht die Schwächen noch weiter in den Vordergrund zu heben. Und wie einer meiner Mentoren sagt, ich habe noch eine Ausbildung zum Potenzialentfaltungscoach gemacht im letzten Jahr. Und Gerhard Hüther sagt immer so schön, jedes Kind ist hochbegabt. Und der Clou dahinter ist einfach, dass man die Begabung von den Kindern erkennt, was die Kinder haben. Und das habe ich mit den Easy Peasy Entwicklungsgesprächen im Prinzip so fokussiert, dass man sich auf das fokussiert wieder, was das Kind alles schon kann und da das positive Bild hervorhebt, weil oft fragt man dann die Eltern, wie sehen Sie Ihr Kind denn gerade in der aktuellen Situation? Und dann kommen erstmal ganz viele negative Sachen, oder was das Kind gerade alles nicht macht und dass es nicht hört. Aber das Positive, was das Kind gerade alles kann, das verschwindet oft irgendwo in der Senke. Und das wird damit einfach hervorgehoben.
Du hast gerade schon gesagt, dass du dich, und das auch vielleicht als einen Scheitergrund bei Blueshare angemerkt, immer auch auf viele Dinge dir vornimmst. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt bei MyKita-Tools anders machst als bei Blueshare?
Ich glaube, ich gehe, also dadurch, dass es halt nur nebenberuflich ist, das Ganze, habe ich erstmal keinen Druck, damit Geld verdienen zu müssen. Es ist halt wirklich mehr Spaß an der Freude und mehr, oder beziehungsweise den Erziehern mehr Zeit für die Kinder zu schenken, da mich halt in Prozesse reinzudenken, die dann vielleicht positiv sein können. Und ja, deswegen ist das alles relativ entspannt und ich kann mich dem widmen, wo meine Interessen gerade liegen. Und man sieht es ja auch bei Kindern ganz viel. Es muss nicht immer nur das eine sein. Wie gesagt, ich wäre mit Sicherheit erfolgreicher, wenn ich den Fokus auf eine Sache legen würde. Aber ich habe mir gesagt, ich will immer das machen, was mir Spaß macht im Leben. Und das ist vielleicht ein paar Wochen, Monate das eine, dann kommt noch was anderes dazu und dann geht es aber auch wieder eine Zeit lang, wo das andere bei mir dann wieder präsenter ist. Und das fühlt sich für mich so gut und stimmig an und man entwickelt sich ja trotzdem dann weiter.
Du hast auf deiner Instagram-Seite auch geschrieben, manchmal fühlt es sich an, als ob der Fanclub am Morgen auf dich zugerannt kommt und sich freut, dass du wieder da bist. Deswegen würde ich jetzt zum Abschluss auch nochmal die Frage stellen, ist das, was du jetzt machst, für dich dein Traumjob?
Die Arbeit mit Kindern auf jeden Fall. Also die sind super dankbar und wie gesagt, man kommt früh in die Tür rein und alle schreien, Janine! Wo man sich denkt, ja, schön, ich bin wieder da, ich freue mich auch, euch zu sehen. Und die Dankbarkeit, die einem Kinder entgegenbringen, die wirklich ja noch nicht verkorkst, wie wir Erwachsenen sind, sage ich jetzt mal, so zum Teil, was Emotionen etc. angeht, das können die wenigsten Chefs in der Form entgegenbringen. Das, wie gesagt, kann aber generell die Arbeit mit Kindern sein. Das muss jetzt gar nicht unbedingt die Kita an sich sein. Das ist generell das Phänomen mit Kindern, auch gerade in anderen Bereichen. Es gibt ja noch so Kinder- und Jugend-WGs, wo ich auch gearbeitet habe während der Ausbildung. Auch das ist ein total schöner Bereich. Und falls da jemand, der zuhört, drüber nachdenkt, guckt euch das an, geht in die Richtung auch mal. Ist ein sehr toller Job.
Das sagt Janine May. Sie hat als Sales Managerin gearbeitet und sich als Veranstaltungsmanagerin selbstständig gemacht, ist damit aber gescheitert. Heute arbeitet sie als Erzieherin und bietet mit MyKita Tools sinnvolle Unterstützung für andere ErzieherInnen an. Vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit.
Vielen Dank.
Wenn du nicht mehr für die Sache brennst, lass es, sagt Janine May. Als bei ihrer Hotel- und Veranstaltungsagentur Blueshare ein Großkunde abspringt und es bergab geht, merkt sie auch, dass sie eben nicht mehr für das Projekt brennt. Also widmet sie sich ihrem nächsten Traum, der Arbeit mit Kindern. Und da sie nie nur an einem Projekt arbeitet, hat sie nebenbei nochmal gegründet. Janine bevorzugt nämlich Multitasking und macht die Dinge, auf die sie Lust hat, am liebsten gleichzeitig. Die Idee mit der Selbstständigkeit, die kam Janine May bei ihrer täglichen Fahrt auf der Autobahn. Und da kam auch meinem nächsten Gast die Idee für seinen Traum, nämlich dem von der eigenen Fluggesellschaft. Wie Uwe Böhme den Traum verwirklicht hat, hört ihr nächste Woche hier im Flopcast. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt oder abonniert ihn kostenlos, da wo ihr eure Podcasts hört. Damit unterstützt ihr auch unsere Arbeit. Stefan Ziegert und Alea Rentmeister haben an dieser Folge mitgearbeitet. Stanley Baldorf hat die Folge produziert. Mein Name ist Anja Bolle. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Tschüss.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.